Ja, ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses größte Geschenk, was du der Menschheit gemacht hast, dein Sohn Jesus Christus, der in diese dunkle Welt gekommen ist für uns, um uns zu erlösen. Herr, und so bitte ich dich, dass du jetzt auch Segen schenkst und schon geschenkt hast, jetzt durch die Lieder, durch die Gemeinschaft, aber jetzt auch durch die Predigt. Schenk du da Weisheit und uns offene Herzen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Geschwister, wir feiern heute den 4. Advent. 4 Kerzen brennen, also nur noch 3 Tage bis Heiligabend. Und ich mag eigentlich diese Advents- und Weihnachtszeit mit den vielen schönen Lichtern, dem Weihnachtsschmuck, ja, diese ganze besondere festliche Atmosphäre. Und wir brauchen ja in dieser dunklen Zeit Licht und Wärme. Danach sehen wir uns doch. Und warum sagte ich eigentlich? Es hat einen Grund, weil auf der anderen Seite die Vorweihnachtszeit auch eine extreme Geschäftemacherei ist, oft ein richtiger Weihnachtsrummel. Die Leute sind im Stress und machen sich Stress mit so vielen Dingen, die eigentlich mit dem wirklichen Weihnachtsgeschehen, nämlich Jesu Geburt, wenig oder nicht zu tun haben. Und da wird Weihnachten eigentlich zum größten Geschäft des Jahres. Und da klingeln auf die Kassen. Ich habe mal nachgelesen, letztes Jahr über 120 Milliarden Euro netto, und also im Einzelhandel, und dazu über 50 Milliarden im Onlinehandel. Also eine riesige Summe auf Deutschland bezogen. Und da frage ich mich, was würde wohl Jesus dazu sagen? Was würde wohl Jesus dazu sagen? Zu dieser großen Geschäftemacherei, zu diesem großen Weihnachtsrummel. Und ich weiß es natürlich nicht. Aber ich denke, dass Jesus wohl nichts gegen eine besinnliche Weihnachtsfreude mit Musik und Gesang und Atmosphäre und ein sinnvolles Schenken hat. Schenken vielleicht auch an besonders Bedürftige. Ich erinnere mich an Weihnachten im Schuhkarton zum Beispiel. An wirklich arme Bedürftige, die sich dann auch noch wirklich riesig freuen über Geschenke. Aber vor allem ist es doch so, Jesus selbst ist ja Gottes großes Geschenk an uns Menschen. Und weil nun mal Jesus Geburtstag hat und im Mittelpunkt stehen sollte, ist doch die Frage an mich, an dich, an uns, was könntest du, was könnte ich, was könnten wir eigentlich Jesus schenken? Stell dir vor, du hast Geburtstag, alle feiern, und du wirst gar nicht beachtet. Also ich habe das auf Weihnachtsfeiern oft erlebt, also in meinem Beruf. Es wurde über alles geredet und getrunken und gefeiert. Aber Jesus, nein, hör auf. Da wollen wir jetzt gar nichts drüber hören, wissen. Es war manchmal sehr extrem. Einmal habe ich mich sogar von einer Weihnachtsfeier verabschiedet, weil da ziemlich lästerlich geredet wurde. Musste ich einfach gehen. Aber was können wir Jesus schenken? Das habe ich gestern auch einige Passanten in der Fußgängerzone gefragt. Ich sage, Jesus hat doch eigentlich Geburtstag. Wie feiern Sie? Und das fanden manche sehr komisch. Ist doch eine komische Frage. Wieso fragen Sie sowas? Es geht doch um Weihnachten. Ja, klar. Geht's nicht um Jesus? Ja, was könntest du, was könnte ich Jesus schenken? Materiell? Vielleicht den Armen. Aber ich gebe mal eine Antwort aus Sprüche 23, 26. Da heißt es, gib mir mein Sohn oder mein Kind dein ganzes Herz. Na, also Jesus, mein Herz, mein Leben wieder neu schenken, öffnen. Weil Jesus hat uns schon beschenkt und will uns auch weiter beschenken, wenn wir unser Herz, unser ganzes Leben ihm schenken, übergeben, werden wir beschenkt und noch mehr beschenkt. Mein Predigtthema lautet, Jesus will dich beschenken, dafür schenke ihm dein Herz. Und ich lese mal aus dem Text, Predigttext Johannes 7, 37 bis 43 im Zusammenhang. Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Denn noch war der Heilige Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere wieder sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? So waren die Meinungen über Jesus sehr geteilt. Ich teile meine Predigt in drei Hauptpunkte ein. Erstens, Jesus will keine leeren Traditionen. Jesus schenkt überfließendes geistliches Leben. Das geistliche Leben wird Auswirkungen haben. Punkt 1, Jesus will keine leeren Traditionen. In unserem Bibeltext feierten die Juden das sogenannte Laubhüttenfest. Ein Fest, das sie an die 40-jährige Wüstenwanderung erinnerte. Und in dieser Wüstenzeit, in diesen 40 Jahren, mussten sie in primitiven Laubhütten wohnen. Also wie so Zelte aus Ästen, Palmzweigen. Und im feierlichen Gedenken an diese Wüstenwanderung wurden dann an Straßen, Plätzen, auf flachen Hofdächern solche Hütten aufgebaut, ähnlich wie so ein Zeltlager. Und sie wohnten 7 Tage da drin. 7 Tage dauerte dieses Laubhüttenfest. Und es war ein sehr fröhliches, man sagt, das fröhlichste und volkstümlichste Fest, wo gegessen, getrunken und gefeiert wurde. Jesus war nicht von Anfang an dabei, sondern kam erst nach einigen Tagen dazu, heimlich, nach Jerusalem. Und während der Feierlichkeiten lehrte Jesus öffentlich im jüdischen Tempel. Aber sein Auftreten und sein Reden erzeugte viel Widerspruch, sogar Ärgernis. Denn er predigte nicht einfach so, sondern mit göttlicher Autorität, mit Anspruch und Vollmacht. Und das wurde vielen Juden, besonders den Schriftgelehrten und Pharisäern, zum Anstoß, zum Ärgernis. Das führte zu Unruhen. Und die Pharisäer, also die damalige religiöse Elite, die wollten ihn am liebsten deswegen festnehmen lassen. Aber sie konnten es nicht. Zeit war noch nicht gekommen. Aber Jesus ließ sich davon weder beeindrucken noch abhalten, in der Öffentlichkeit mutig aufzutreten. So, und nun kommen wir zum Text. Das war der letzte Tag dieses großen Laubhüttenfestes. Manche Ausleger sagen der 7. oder vielleicht sogar schon der 8. Also es war der Höhepunkt dieses Festes. Ein würdevoll gekleideter Priester ging zum Teich Siloa in Jerusalem und schöpfte mit einer goldenen Kanne Wasser und es wurde in einer feierlichen Prozession zum Tempel gebracht. und dort wieder in Schalen gegossen auf den Altar zusammen mit dem Trankopfer. Und es war also sehr feierlich, kann sich das vorstellen, mit Gewändern, wie vielleicht in der Kirche, würdevoll gekleidete Priester. Und das war eben die Tradition. Gemäß dem Wort aus Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Aber nun passiert's. Mittendrin in dieser Prozession, dieser feierlichen Handlung, steht auf einmal Jesus auf, unvermittelt. Er hat nicht gefragt, darf ich was sagen oder passt das jetzt, sondern er steht einfach auf und ruft, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das gab's wohl noch nie, dass da jemand wagte, diese Feierlichkeit einfach zu unterbrechen, quasi ungefragt, ohne Absprache. Wir stellen uns das vielleicht so vor, wir feiern einen wunderschönen Weihnachtsgottesdienst. Alles hat seinen Ablauf, alles ist geregelt. Und wir freuen uns über das Jesuskind, das Baby. Und wir freuen uns über das Essen, über alles, was dann kommt. Und stellt euch vor, auf einmal kommt Jesus wieder. Wir glauben doch an seine Wiederkunft. Er wird uns vorher nicht informieren. Passt das, Nils, mit deinem Termin oder Klaus? Können wir das noch irgendwie? Er wird einfach kommen. Er sagt sogar, ohne dass ihr es erwartet. Und jetzt platzt Jesus da auch mal rein. Was machen wir dann? Freuen wir uns oder sagen, Mensch, Jesus, hättest du nicht warten können bis zum zweiten Weihnachtstag oder so? Nein, Jesus kommt dann, wann er will. Er kommt einfach, wie er will. Er macht, wie er das will. Und ja, wäre das eine tolle Überraschung? Oder sagen wir, oh, das passt leider gar nicht so, wir kriegen ja noch Besuch und das Essen und passt uns eigentlich gar nicht. Es muss passen und ich glaube, wir könnten uns darüber freuen, weil wir bitten ja, Herr, komm bald, richte dein Reich auf. Und jetzt macht Jesus das hier, diese Einladung, wo es nicht mehr um die Symbolik geht, um die Rituale, sondern es geht um ihn, weil er ist ja die Quelle all dessen, um was es gehen soll. Ich sage immer, wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist und er ist nicht eine Sache, er ist die Person, wenn Weihnachten nicht mehr Jesus die Hauptperson ist, dann wird Nebensache zur Hauptsache. Und leider merken wir das immer mehr. Und ich bin davon überzeugt, liebe Glaubensgeschwister, Jesus liebt keine leeren Traditionen. Ne? Wenn der Papst da auftritt oder so, das ist beeindruckend mit den Gewändern und das war damals schon bei den Pharisäern. Die Leute sahen was, sie waren begeistert, sie waren angerührt. Jesus hat sich und lässt sich davon nicht beeindrucken, überhaupt nicht. Und Jesus will keine Namenschristen, die vielleicht Weihnachten mal zum Gottesdienst kommen, wegen den schönen Gefühlen. Das hilft nicht. Das ist vielleicht ein schönes Gefühl. Jesus will brennende, geisterfüllte Christen. Und Jesus fordert hier gerade auch die religiösen Juden damals und jetzt auch die religiösen Menschen auf, kommt doch zu mir. Ich allein kann euren Durst stillen, nach Leben, nach Spiritualität, die Seele stillen, den Geist füllen. Der berühmte Kirchenvater Augustinus von Hippo, der 400 nach Christus lebte, drückte es so aus: Ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Darum können alle religiösen Traditionen und kirchlichen Rituale, so gut sie gemeint sind, ich will das nicht abwerten, aber diese Rituale allein weder das Abendmahl feiern, noch die Taufe, noch irgendwas, ist alles wunderbar. Aber das allein kann unseren geistlichen Durst und Hunger nicht stillen. Man kann sogar jahrelang in den Gottesdienst gehen, die besten Predigten hören, man kann alle christlichen Feste feiern, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und sogar schöne Gefühle dabei haben, aber trotzdem, der innere geistliche Durst und Hunger kann dadurch nicht gestillt werden. Das kann nur Jesus Christus durch seine göttliche Kraft und Macht. Und deshalb lädt Jesus hier und an anderen Stellen immer wieder neu zu sich ein. Die Juden waren ja religiös, sie glaubten ja an Gott. Was fehlte ihnen denn? Jesus Christus fehlte ihnen. Die wahre Quelle des Lebens. Und so ist das auch heute bei uns. Wenn ich in der Fußgängerzone Menschen frage, ja, sind Sie Christ? Ja, natürlich. Ja, wodurch? Ja, ich bin ja in der Kirche. Ich gehe auch in Gottesdienst. Ich kann das Glaubensbekenntnis auch sagen. Wunderbar. Aber lebt Jesus in deinen, in ihren Herzen? Haben Sie das erfahren? Haben Sie sich Jesus Christus wirklich ganz anvertraut? Das Wort Glauben kann missbraucht werden. Ich glaube, dass morgen die Sonne scheint oder ich glaube dies. Damit ist biblischer, christlicher Glaube nicht gemeint, sondern eher das Wort Vertrauen, Anvertrauen, wie in einer Ehe. Ich bin mit meiner Frau anvertraut. Meine Frau hat sich mir anvertraut, ich meiner Frau. Wir haben einen Bund, einen festen Bund. Ich glaube nicht, dass ich verheiratet bin. Ich weiß es. Sonst müsste ich ja jeden Tag, ja, bin ich wirklich verheiratet, dann wäre ich ja dement. Ich habe mich anvertraut. Und damals, ich bin in der Kirche aufgewachsen, Konfirmation, wir mussten viel auswendig lernen, wir hatten noch einen strengen Pastor, mitschreiben, auswendig lernen, das Glaubensbekenntnis, dann endlich die Feier und dann war Schluss. Und ich dachte, ja, ich bin ja Christ irgendwie, bis ich merkte, nein, ich bin es nicht. Und was man mir eben in der Kirche nie gesagt hat, wie man Christ wird. Die Frage stelle ich manchmal in der Fußgängerzone, wenn Leute mir sagen, ja, ich bin ja Christ, was wollen Sie? Und ich sage, gut, stellen Sie vor, ich wäre jetzt aus Syrien, ein Muslim, der sagt, ich will mit dem Islam nichts mehr zu tun haben, ich bin enttäuscht, jetzt erzählen Sie mir mal, wie werde ich Christ? Von 10 Antworten konnte vielleicht einer mir das, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gehen Sie in die Kirche, in den Dom, reden Sie mit dem Pastor. Auch wenn der Pastor selber nicht gläubig wird und das nicht sagen kann. Ich sage, das können Sie mir doch vielleicht. Ich sage, Christ kommt von Christus. Christus einlassen, sich Jesus Christus anvertrauen, sagen, ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, für mich gestorben, auferstanden, mich liebt und ich habe mich ihm hingegeben, mich ihm anvertraut. Das ist die Voraussetzung. Nicht ein Glaubensbekenntnis aussagen können, ist schön und gut, aber mich hat es damals nicht angerührt. Das ging an mir vorbei, das war nur eine leere Tradition, leider. Ich will nicht sagen, dass das in allen Kirchen so ist, aber ich habe es so erfahren und ich glaube, viele Menschen, Namenschristen, denken auch, sie sind Christen, weil sie mal vielleicht ein bisschen was Gutes tun, gute Gedanken haben, gute Werke, das können andere auch. Das unterscheidet uns nicht voneinander. Und dann, wenn man sich Jesus Christus anvertraut, verheißt Jesus Folgendes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn, Jesus, glauben. Das ist eine Verheißung. Es geht nicht nur darum, das ist der Anfang, Jesus ist für mich gestorben, meine Sünden sind mir vergeben, das ist die Basic. Aber die andere Seite, was macht das mit mir? Verändert mich das? Ist da eine Energie in mir, dass ich merke, da hat sich was verändert, da strömt was, da ist was passiert. Bei mir war es so, als ich mich bekehrt habe, da war eine Freude, eine Hoffnung, ein ganz neues Lebensgefühl. Mein egozentrisches Denken wurde verändert zu einem christozentrischen Denken. Das ist die Verheißung. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Wasser ist ja eine Metapher auf wirkliches Leben. In einem Wüstenland ist Wasser mit das Wichtigste, um Leben zu ermöglichen. Und deshalb gebraucht Jesus dieses Bild, gerade auch mit diesem Fest Wasserschöpfen, dass er sagt, das Wasser, was ihr braucht zum Leben, dieses geistliche Wasser, das könnt ihr nur bei mir bekommen. Und das wirkt der Heilige Geist. Deshalb ist für mich immer auch die Frage, wenn jemand sagt, ja, ich bin gläubig, hast du auch das erlebt, diese Neugeburt, dass der Heilige Geist in dein Leben kam? Wir tun uns als Baptisten manchmal schwer damit. Ja, wir sind ja keine Pfingstler, ne? Aber der Heilige Geist ist doch wichtig, nicht durch spektakuläre Dinge, sondern für mich, für meinen Inneren, damit ich das erlebe. Nicht nur vom Kopf theoretisch irgendwas auswendig lernen, viel Bibelwissen, das ist gut, das reicht aber nicht aus, damit es strömt, damit es fließt. Denn wenn ein Christ diese geistliche Neugeburt erlebt hat, wird sich das in seinem Leben auswirken. Bei manchen ziemlich schnell, vielleicht sogar spektakulär, dass die sagen, Halleluja, bei mir war es so, dass ich dann Leute ansprechen konnte vom Glauben. Also da musste ich mich gar nicht überwinden, sondern das kam so. Bei anderen anders, langsamer. Aber es wird Auswirkungen haben. Und das sehen wir auch bei den ängstlichen Jüngern. Ein Petrus, der Jesus verleugnet hatte. Nach Pfingsten wurde er ein mutiger Zeuge, der sogar bereit war, in den Tod zu gehen. Das hat er nicht aus sich selbst per Knopfdruck gemacht, sondern das kam durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das Geschenk Jesu an uns, wenn wir ihm unser Herz schenken, wenn wir uns ihm öffnen, dann will er uns damit beschenken, dass dann diese Kraftquelle auch in uns aktiv wird. Die Hoffnung, die Freude, die Frucht des Geistes, die ihr ja kennt, Liebe, Freude, Friede, das kann man nicht einfach so machen oder sagen, ich meditiere da mal drüber und dann passiert das. Das ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Jesu an uns. Aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Wenn das nur so ein bisschen tröpfelt, dann ist es wichtig, dass man sich selber prüft vor Gott. Und das Erste, was mir dazu einfiel, ist, hast du dieses geistliche Geschenk, den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes wirklich angenommen für dich als Geschenk? Das ist nicht selbstverständlich. Das kennen wir auch zu Weihnachten, jedenfalls ich. Ich habe meinem Vater, meinen Eltern oft die Bibel, christliche Bücher geschenkt. Und dann merkte ich, die haben die einfach ins Regal gestellt. Es wurde nicht gelesen. Und viele haben eine Bibel, die steht im Regal und wird nicht gelesen. Was nützt das? Das Buch alleine bringt ja nichts, sondern der Inhalt, wenn ich den aufnehme in mir. Also Geschenk kann auch einfach an die Seite gelegt werden, ungenutzt, und es bringt nichts. Das Zweite kann sein, dass diese geistigen Leitungen durch Sünde, durch Ungehorsam oder auch durch Lauheit immer mehr verstopft werden, wie eine geistliche Arterienverkalkung. Wir hatten das mal zu Hause, da war alles verstopft, da war eine Stelle und es ging nichts mehr. War sehr unangenehm, das musste behoben und durchgespült werden, damit es wieder floss. Und das kann auch im Leben eines Christen, ich bin jetzt über 45 Jahre Christ, das heißt nicht, dass ich nicht geistlich mehr wachsen sollte. Doch, ich kann mich nicht in irgendwie auf den Sofa legen und sagen, jetzt ist ja gut, sondern das muss immer wieder neu aktiviert werden, dass das sich nicht verschließt. Und Sünde sind ja nicht die ganz großen Dinge, wo man sagt, ach ja, Sünde, zwar früher mal, das beginnt ja schon in Gedanken, das beginnt in Unterlassung, das beginnt in Lauheit. Und man merkt es oft gar nicht. Und dass Gott einen das deutlich macht, was blockiert diesen geistlichen Fluss. Und das Dritte, dieses geistliche Geschenk Jesu, diese geistliche Kraftquelle, ist nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zur Verherrlichung Gottes, Verherrlichung Jesu und zur Auferbauung der Gemeinde. Für seinen Dienst, das kann Evangelisation, das kann Mission, das kann Musik, das kann alles sein, nicht für mich selbst, sondern das soll ja nach außen fließen. Das soll ich ja nicht nur für mich behalten, sondern das soll nach außen fließen, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen zu Jesus finden, dass Menschen im Glauben auferbaut werden. Das ist unser Auftrag an Christen. Nicht Selbstzweck allein, sondern das soll nach außen fließen. Und Jesus sagt ja als Erkennungsmerkmal von echten, lebendigen Christen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16. Was sind diese Früchte? Das ist die Liebe, die Freude. Werner hat davon geredet. Nicht nur zur Advent, sondern die Freude, trotz allem Leide, trotz allen Schwierigkeiten, die Gott durch den Heiligen Geist schenken will. Das ist Frieden. Ich soll Friedensstifter sein. Das ist die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Und das soll wachsen und nach außen fließen, dass andere das merken. Nicht in Perfektion, aber trotzdem, dass man erkennt, da sind Früchte da. Dann auch lebendiger Glaube ist auch ein geistlicher Kampf. Wir sehen es ja auch hier am Schluss. Selbst Jesus mit seinen Wundern, mit seiner Vollmacht, wurde nicht von allen anerkannt. Es heißt, so waren die Menschen sehr unterschiedlicher Meinung über ihn. Die einen sagten, er ist ein Prophet, die anderen sagten, er kommt ja aus Galiläa, der müsste doch aus Bethlehem kommen und kann das sein? Andere, doch, er ist der Messias und so wird es auch uns gehen. Wenn wir von Jesus reden, wir werden Ablehnung erfahren. Das erleben wir auch in der Fußgängerzone, das habe ich in meiner Familie erlebt. Wir dürfen nicht diese falsche Erwartung haben, oh, alle wären Christen, alle sagen super. Selbst bei Jesus war es nicht so. Viele haben ihn abgelehnt. Viele sagten nein. Und das müssen wir akzeptieren, aber wir brauchen uns dadurch die Freude nicht rauben lassen. Denn ich bin völlig überzeugt, jeder Mensch sehnt sich nach wirklicher, bedingungsloser Liebe. Das ist das Wichtigste und Größte. Und von unserem Gott heißt es so wunderbar, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Gott ist zu uns Menschen und Jesus kam aus reiner freiwilliger Liebe zu uns verlorenen Menschen. Und wir wollen ihn immer wieder neu, voll Dankbarkeit, mit offenem Herzen in uns hineinlassen. Jemand hat mal gesagt, und wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren wäre und nicht in deinem Herzen, so gingest du doch 1000-mal verloren. Also Weihnachten nützt uns nur, wenn wir Jesus Christus in uns einlassen. Und das möge unser Geschenk an den Herrn Jesus Christus sein. Amen. Ja, wir wollen uns noch unter den Segen unseres Herrn stellen. Gott, der Herr, segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig in Jesus Christus. Amen.